Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich möchte uns alle grüßen mit einem Wort aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 24. Und zwar die Verse 30, 31. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenstall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende des Himmels bis zum anderen Ende. Diesem Wort wünsche ich allen gottesreichen Segen in dieser Morgenstunde. Ich möchte auch einmal stille werden. Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich danken für den heutigen Sonntag, den du schenkst, für diesen dritten Advent. Danke, dass wir uns daran erinnern dürfen, was du getan hast und was du auch tun wirst. Und ich bitte dich in dieser Morgenstunde ganz besonders, schenk mir viel, viel Gnade und Weisheit, dein Wort so zu sagen, Herr, dass es die Herzen der Zuhörer auch erreicht. Wirke du durch deinen Heiligen Geist und segne du uns in dieser Morgenstunde. Amen. Ja, ich möchte vielleicht ein paar Vorbemerkungen machen. Das Thema heute Morgen ist die Advente Gottes. Und ich möchte schwerpunktmäßig auch etwas zu dem dritten Advent heute Morgen sagen, aber auch zu den anderen. Und ich kann einfach nicht die Details sagen. Die Details würden so viel, einen solchen Umfang erreichen, dass wir wahrscheinlich eine ganze Woche bräuchten. Ich werde also nur bestimmte Schwerpunkte sagen und ich werde manche Dinge einfach auch ein wenig abkürzen. Das vielleicht nur kurz zur Vorbemerkung. Ich persönlich glaube an die Bibel, an Gottes Wort. Und zwar vom ersten Buchstaben in 1. Mose 1 bis zum letzten Buchstaben in der Offenbarung Kapitel 22. Und die Bibel ist Gottes Wort und die Bibel ist in ganz besonderer Weise von Gott eingehaucht gegeben, damit wir daraus lernen dürfen. Das erste Buch Mose erklärt uns die Anfänge eigentlich der ganzen Lebenssituation der Menschen, die wir haben, erklärt uns die Anfänge, wie alles begonnen hat. Sie erklärt uns auch den Sündenfall, der uns die Trennung von Gott gebracht hat, letztendlich. Auch das wird dort erklärt. Aber es zeigt uns auch die Möglichkeit der Erlösung durch einen Schlangenzertreter. Auch das ist in diesem Wort enthalten. Und vor allen Dingen ist im ersten Mosebuch auch der Heilsplan Gottes enthalten. Dieser Heilsplan wurde in ganz besonderer Weise im Abraham gegeben. Und dieser Heilsplan hat auch heute noch Gültigkeit. Da ist noch nichts von weggenommen worden. Und hier geht es darum, dass Gott zu seinem Plan steht. Die Offenbarung zeigt uns eigentlich das Ziel. Und von 1. Mose 1 bis zur Offenbarung ist es ein Weg zu diesem Ziel hin. Und es geht letztendlich auch ganz besonders um dieses Ziel. Und zwar das profane und heilsgeschichtliche Ziel, vor allen Dingen mit den Menschen. Die Offenbarung zeigt uns aber auch das Ziel mit allen Nationen, mit seiner Gemeinde und mit seinem Volk Israel. Diese Dinge werden dort ganz klar gezeigt in diesem Heilsplan Gottes. Und zwar mit den unterschiedlichen Ausblicken für die einzelnen Dinge. Und dass wir uns entscheiden müssen gemäß der Ewigkeit, wo wir die Zukunft verbringen wollen. Kommen wir zum ersten Advent. Es gibt bestimmte Knotenpunkte im Wort Gottes. So wie man einen Strohhalm hat, der ganz bestimmte Knotenpunkte hat. Und diese Knotenpunkte dienen letztendlich zur Verstärkung dieser Pflanzen. Und die Knotenpunkte im Heilsgeschehen sind die vier Advente. So möchte ich das mal darstellen. Und zwar jeweils mit einem positiven Ausgang für die Menschen, die es haben möchten. Das Angebot ist also immer da. Und nur Gott ist es, der letztendlich exakt die Zukunft voraussagen kann. Als ich heute Morgen im Bett lag, habe ich noch darüber gestaunt, wie exakt und wie genau Gottes Wort ist. Man kann wirklich sagen, mathematisch genau wie kein anderes Buch auf dieser Erde. Und nur er hat in den vielen Prophezeiungen uns die Zukunft vorausgesagt, was schon war und erfüllt ist, aber auch das, was noch auf uns zukommt. Und was auf uns zukommt, ist noch eine ganze Menge, ganz besonders im sogenannten dritten Advent. Die Bibel sagt uns, wer hat dies von alters her hören lassen, schon längst es verkündet, war diese Woche in der Bibellese. Zum ersten Advent ein paar Gedanken. Der erste Advent ist Geschichte. Das wissen wir. Aber Gott hat über 60 Prophezeiungen an einem einzigen Tag wahr werden lassen mit der Geburt Jesu. Die erste Prophezeiung, wenn man sie datieren will, ist 4300 Jahre vor Christus, nach unserer Zeitrechnung. Und hier wird der Schlangenvertreter zuerst einmal vorgestellt. Etwa um 1900 wurde Abraham diese Verheißung gegeben, dass in ihm alle Welt, alle Menschen gesegnet werden sollen, eben durch den einen, durch Jesus Christus. Diese Linie geht dann weiter über Juda, 250 Jahre später etwa, und vor allen Dingen über David. David hat durch Nathan einen Eid bekommen und David wurde verheißen, dass aus ihm der Samen kommen sollte. Und zwar durch Salomo auf der einen Seite. Salomo ist die rechtliche und juristische Linie und die endet in Josef. Und durch Nathan, ebenfalls ein Sohn Davids, ist die leibliche und organische Linie und die endet bei Maria. Diese beiden Dinge, die kommen eben mit der Geburt Jesu zusammen. Und Gott hat 725 Jahre bevor Jesus geboren wurde, festgelegt, wo Jesus geboren werden sollte, nämlich in Bethlehem. Bethlehem ist übrigens noch Brothaus. Etwa um die gleiche Zeit hat Jesaja geschrieben und hat gesagt, dass Jesus von einer Jungfrau geboren werden sollte. Eigentlich nicht möglich auf dieser Erde, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Um 536 hat Daniel die Vision bekommen von den 70-Jahr-Wochen. Und diese 70-Jahr-Wochen, die sind noch nicht vollendet. Eine Woche fehlt. 69 Wochen sind vollendet worden, als Jesus auf dem Esel in Jerusalem eintritt, wo sie ihn hofiert haben, Hosianna dem König Davids, aber wo sie ihn letztendlich auch abgelehnt haben. Und diese eine Woche ist ausgesetzt worden. Da komme ich nachher noch ein bisschen mehr drauf. 430 vor Christus hat Gott den Wegbereiter angekündigt, nämlich Johannes den Täufer, 430 Jahre vorher. Und dann hat Gott letztendlich geschwiegen. 430 Jahre geschwiegen. Aber Gott hat den Weg vorbereitet für das Kommen Jesu. Er hat die politischen Situationen vorbereitet, er hat die wirtschaftlichen Situationen vorbereitet. Und wenn wir die Ankunft Jesu betrachten, in welcher Zeit und welcher Umgebung das war, hätten wir gesagt, nie und nimmer. Aber, da heißt es, als die Zeit erfüllt war, und zwar die Gotteszeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, eben von Maria und unter das Gesetz getan. Und so lesen wir dann von der Geburt Jesu in Lukas 2, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Und diese Geburt war 5 oder 6 Jahre vor Christi Geburt, nach unserer Rechnung. Also die Zeiten stimmen nicht so ganz, man hat das also so festgelegt. Und der Zweck der Geburt Jesu, und das ist eben der positive Ausblick, ist ganz einfach, dass er die Schuld der Welt auf sich nehmen sollte. Und genau das hat Johannes der Täufer gesagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und genau das hat der Jesus getan. Er hat es getan für dich und für mich, für die ganze Menschheit. Das ist das Angebot, was allen Menschen gilt, dass sie zu ihm kommen dürfen, dass sie abladen dürfen, was sie beschwert, was sie an Sünde haben, was sie an Schuld auf sich geladen haben. Und dass der Jesus bereit ist, diese Sünde zu vergeben. Er hat sie schon getragen am Kreuz auf Golgatha. Die Geburt Jesu, der erste Advent. Der zweite Advent, in dem leben wir eigentlich, ist die Entrückung. Und da möchte ich ein bisschen zu vorlesen. Und zwar steht die Entrückung in 1. Thessalonicher 4. Da lese ich mal ab Vers 15. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert euch nun einander mit diesen Worten. Die Entrückung. Die Entrückung scheidet die Menschheit. Unterscheidet die Menschheit zwischen der großen Masse, die zurückbleiben, die ihn ablehnen, und denen, die Jesus angenommen haben. Das ist also wichtig zu sehen. Hier wird eine Teilung letztendlich vorgenommen. Die Ungläubigen bleiben auf dieser Erde zurück und Satan wird dann eine der größten Lügen verbreiten, die es überhaupt gibt. Eigentlich zwei Lügen. Die erste Lüge ist ein Glück, dass die Gläubigen weg sind. Und die Erde wird das merken. Denn wisst ihr, Gläubige fliegen Flugzeuge, die Gläubige fahren auch Züge, die Gläubige fahren U-Bahn, die Gläubigen fahren auch Autos und viele andere Verkehrsmittel. Das heißt, es wird eine Zeit sein, wenn die Gläubigen entrückt werden, dem Herrn entgegen, da wird es hier auf dieser Erde Katastrophen geben. Und die muss Satan auch weg erklären. Und die zweite Lüge, die er sagen wird, ist ein Glück, dass die Gläubigen fehlen. Jetzt können wir hier auf dieser Erde das Paradies wirklich aufbauen, so wie wir das wollen. Und dieses Paradies wird eine furchtbare Katastrophe letztendlich werden. Für die Gläubigen ist die Entrückung eigentlich die Christenhoffnung, auf die wir zugehen, dass Jesus wiederkommt. Ich habe es eben schon vorgelesen am Anfang, dass er wiederkommen wird. Dass er mit großer Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Und diese Gläubigen sind eigentlich die kleinere Schar. Aber es ist ein Geheimnis, das im Alten Testament nicht bekannt war, sondern erst nach Pfingsten offenbart worden ist, im Wesentlichen durch Paulus. Auch das müssen wir so sehen. Und dann wird die Gläubigen, die ihm entgegengerückt werden, umgestaltet werden in ein ganz anderes Bild. Sie werden passend gemacht werden für den Himmel. Können wir ja 1. Korinther 15 nachlesen. Da heißt es, dass sie unverweslich auferstehen werden. Da gibt es keine Verwesung mehr. Da gibt es keine Toten mehr, nichts mehr. Sie werden auferstehen in einem Herrlichkeitsleib, in Auferstehungskraft. Das sagt uns die Bibel. Sie werden auferstehen in einem geistlichen Leib und einem himmlischen Leib. Wir werden also ganz anders aussehen, wie wir heute aussehen. Wir werden ihm gleichgestaltet sein. Und wir werden einen unsterblichen Leib haben. Der kann niemals mehr sterben. Der Tod ist dann verschlungen. Und diese Entrückung schließt grundsätzlich alle an Jesus Christus Gläubigen ein. Alle. Ob sie jetzt jung dabei sind, alt dabei, spielt gar keine Rolle. Aber es werden Menschen sein, die aus dem Tod auferweckt werden. Und es werden Menschen sein, die noch leben. Und die noch Lebenden, die werden den Tod nicht sehen. Sie werden sofort verwandelt werden, und zwar in einem unteilbaren Augenblick. Also schneller wie ein Blitz ist, werden sie verwandelt werden. Alle werden dann dabei sein. Und sie werden vereinigt werden, einmal mit dem Haupt, Jesus Christus, oder mit dem Bräutigam. Die Gemeinde ist ja dann die Braut Christi, Offenbarung 19. Aber sie werden vereinigt werden, Braut und Bräutigam, ein für allemal. Wir werden immer bei ihm sein. Und wir werden mit all den Geschwistern hier, die wir hier sind, die wir kennen, mit den Verwandten, die ihm angehören, werden wir vereint sein. Und zwar für alle Zeiten, für alle Ewigkeiten, mit allen Heiligen, die je gelebt haben. Wir werden viele Menschen kennenlernen, die wir hier gar nicht kannten und gar nicht kennen konnten. Und der Treffpunkt wird in der Luft sein. Ich habe es eben vorgelesen. Im Zentrum Satans, wo er seine Regierungsgewalt hat, da wird dieser Triumphzug Jesu mit den Heiligen beginnen. In der Luft. Da, wo Satan war. Aber wann wird das sein? Ich kann euch nicht das Datum nennen, aber ich kann euch sagen, wann der späteste Zeitpunkt ist. Denn die Entrückung erfolgt zwischen heute und jetzt und der Unterzeichnung des Siebenjahresvertrages. Die Unterzeichnung des Siebenjahresvertrages mit dem Antichristen ist der letztmögliche Zeitpunkt der Entrückung. Könnt ihr nachlesen. Die Entrückung gibt über 30 Stellen in der Bibel, die ganz klar sagen, dass die Entrückung vor dieser Trübsalzeit ist. Das ist ganz wichtig zu sehen. Es gibt verschiedene Meinungen, ich weiß das. Aber wenn man den ganzen Kontext der Bibel nimmt, kann es nur vor dieser Zeit sein. Das geht gar nicht anders. Und auf diese Zeit gehen wir zu. Aber was ist, wenn Jesus heute kommt? Wisst ihr, es gibt nur eine Bedingung, die noch erfüllt werden muss. Alle anderen Bedingungen sind erfüllt. Da braucht nichts mehr erfüllt zu werden. Nur eine Bedingung. Die Vollzahl der Heiden muss dazukommen. Und wenn heute der letzte Heide dazukommt, dann wird der Jesus ganz schnell wiederkommen. Und die Zeichen dieser Zeit zeigen uns eigentlich sehr deutlich, dass wir diesem Ende entgegengehen. Dass das gar nicht mehr so lange warten kann. Ich weiß es nicht, wie lange. Kann ein Jahr sein, kann heute sein, kann in 10 Jahren sein, ich weiß es nicht. Aber die Zeichen zeigen uns sehr deutlich, es geht dem Ende entgegen. Wir haben das meiste letztendlich schon hinter uns. Und die Frage ist ganz einfach, bin ich bereit, wenn Jesus wiederkommt? Und deswegen sagen uns die Endzeitgleichnisse, auch im Matthäus-Evangelium, dass wir bereit sein sollen, dass wir warten sollen, dass er wiederkommt, dass wir Öl in unseren Lampen haben, wenn Jesus wiederkommt, ihm zu begegnen, wenn er die Gemeinde abholt. Und die Entrückung ist das Gleiche, dass der Bräutigam seine Braut abholt und mitnimmt in seinen Bereich. Das ist das, eben das zweite Kommen Jesu oder der zweite Advent. Und der Zweck ist ganz einfach, dass der Jesus seine Braut holt, die Gemeinde. Sie wird dann immer und alle Zeit bei ihm sein. Der dritte Advent ist der schwierigste Advent. Kann ich ganz ehrlich sagen, da kann man wirklich nur die Rahmen überhaupt nur sagen. Das wäre so umfangreich, dass man das wirklich gar nicht so schnell sagen kann. Aber ich möchte ein paar Punkte sagen. Ich werde doch sicherlich noch ein paar Punkte auslassen. Aber das ist ganz wichtig zu sehen. Und dazu lese ich aus der Offenbarung etwas vor, aus Kapitel 19. Und ich lese einmal von Vers 11 bis 16 und die Verse 19, 20. Da heißt es, und ich sah den Himmel geöffnet. Ich möchte darauf hinweisen, der Himmel geöffnet, der wäre doch nie wieder geschlossen. Auch im tausendjährigen Reich, der bleibt offen. Wird an keiner Stelle gesagt, dass dieser Himmel nochmal geschlossen wird. Und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem im Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlägt. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab und er tritt die Kälter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Dann Vers 20, und es wurde ergriffen das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er sie verführte, die das Mal des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorgeht, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Der dritte Advent hat drei Hauptpunkte, möchte ich mal so sagen. Das erste Mal die Schlacht von Harmageddon, das kann man so sehen. Eigentlich müsste man sagen die Schlacht von Bozra, die bis nach Jerusalem geht. Zweiter Punkt ist die Wiederkunft Jesu, die sichtbare Wiederkunft, die zweite auf dieser Erde, die von allen Menschen dann gesehen wird. Und der dritte Punkt ist das tausendjährige Reich, das Millennium. Diese drei Punkte sind die wichtigsten. Und ich möchte ein paar Ereignisse sagen, die zur Wiederkunft Jesu führen. Die Reihenfolge kann ein wenig differieren. Wir werden manche Dinge erst feststellen, wenn sie wirklich eintreten. Aber in diesem Rahmen, in diesem Zeitraum werden sie alle etwa geschehen, das muss man so sehen. Vielleicht sollte ich noch die Offenbarung Kapitel 16 lesen. Das ist nämlich auch eine Schlüsselstelle dazu. Und da lese ich uns die Verse 12 bis 16 vor. Und der Sechste goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser vertrocknete, damit die Wege der Könige vom Sonnenaufgang her bereitet wurde. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen wie Frösche. Das bedeutet eigentlich, dass sie die ganze Welt mit ihrer Reklame und mit ihren Angriffen verseuchen werden. Und dass sie beraten werden, wie sie am besten gegen Gott vorgehen können und seine Heere. Das muss man hier so sehen. Denn es sind die Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, also des ganzen Erdkreises, steht ausdrücklich hier, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Das ist eigentlich die Bezeichnung für diese Schlachten, die in dieser Zeit geführt werden. Da heißt, siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergeht und nicht seine Schande sieht. Und er versammelte sie an dem Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Vielleicht soweit nur das Wort, ich kann nicht alles vorlesen, da gibt es also sehr, sehr viele Bibelstellen in der Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel und anderen Stellen. Das würde also viel zu lange dauern, diese Stellen überhaupt alle vorzulesen. Aber das ist eine Schlüsselstellung, eben in der Offenbarung 16, wenn uns hier gesagt wird, dass diese Frösche oder die satanische Dreieinigkeit, möchte ich mal sagen, eben Satan selber in der Gestalt der Schlange, das Tier, das eben den Sohn verkörpert und der falsche Prophet, der den Heiligen Geist verkörpert, dass diese beraten, wie sie die ganzen Heere, die eigentlich Feind sind, gegeneinander versammeln können, vereinigen können und dann gegen das Volk Gottes vorgehen können, vor allem gegen Israel. Ihr Wunsch ist es, Israel absolut zu vernichten, dass keiner mehr übrig bleibt. Das ist ihr Ziel, das ist ihr Wunsch. Und sie werden es auch schaffen, zwei Drittel der Israeliten zu vernichten. Ich sage das nun mal so nebenbei. Und Sie werden es nur einmal schaffen, Jerusalem einzunehmen. Die Hälfte werden sie hinaus befördern aus Jerusalem. Die andere Hälfte wird in Jerusalem bleiben. Und die gottgläubigen Israeliten, dieser Überrest Israels, wird also in die Gegend nach Bozra fliehen. Gott hat ihnen dort eine Stätte bereitet ihnen dort eine Stätte vor, wo sie sicher sind, auch vor den Angriffen des Tieres. Das muss man einfach hier so sehen. Und deswegen ist diese Schlacht, die dort geschlagen wird, eben nicht Harmagedon, sondern Harmagedon ist der Aufmarschort eigentlich der Heere. Dort sammeln sie die Heere und von da aus gehen sie los über Bozra, da wird die Schlacht wirklich geschlagen werden, aber die Schlacht wird auf einer Länge von etwa 300 Kilometern geschlagen werden. Das geht nämlich bis nach Jerusalem. Das muss man einfach hier sehen. Das ist nicht nur ein Geplänkel, sondern es ist eine kurze Zeit, wo diese Schlachten hintereinander letztendlich geschlagen werden. Und in dieser Situation fällt auch Jerusalem. Und dann heißt es, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen. Und alle Nationen der Erde werde ich gegen es versammeln. Alle Nationen. Also es werden viele Nationen noch mit beteiligt sein, die gar nicht einzeln aufgeführt werden. Und es werden auch verschiedene Heere sein, die nicht alle einzeln aufgeführt werden. Auch diese Dinge müssen wir so sehen. Das ist also wichtig zu sehen. Und dann geschieht etwas, als Israel oder der Rest Israels in allerhöchster Bedrängnis ist, da passiert eigentlich das, worauf Jesus immer gewartet hat. Zwei Dinge müssen die Israeliten tun. Das ist ganz wichtig. Sie müssen einmal Buße tun. Das ist das Allererste. Sie Buße tun, dass sie ihn verleugnet haben. Sie müssen umkehren zu ihm. Das ist der erste Punkt. Das ist der wichtigste Punkt. Übrigens auch im Leben jedes Christen, dass er einmal umgekehrt ist, ganz bewusst umgekehrt ist. Einmal ganz bewusst sein Leben dem Herrn anvertraut hat. Ganz wichtig, und das muss Israel auch, sie müssen als Nation, das wird uns dann auch gesagt in Sacharja, als Nation Buße tun. Und das werden sie auch tun. Und das Zweite, was sie tun müssen und worauf Jesus wartet, ist, dass sie ihn bitten, wieder ihr Herr zu sein. Und dass sie ihn bitten, in dieser Situation ihnen zu helfen. Und dann heißt es auch, dass er vor ihnen hergehen wird, an anderer Stelle. Das ist also ganz wichtig zu sehen, diese beiden Dinge, Buße und ihn zu bitten, in ihr Leben, in ihre Nation hineinzukommen, ihnen zu helfen, dass er wieder ihr Hirte ist. Das ist ganz wichtig, letztendlich auch zu sehen. Und deswegen heißt es in Sacharja 12, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzelnen Sohn wehklagt. Und werden bitter über ihn weinen, wie man über den Erstgeborenen weint. Wisst ihr, ich habe einen Schwager und Schwägerin, die haben voriges Jahr etwa um die Weihnachtszeit ihren einzigen Sohn verloren. Das war ein Schock für die, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und genauso wird ganz Israel, der Überrest des Israeliten, wird einen solchen Schock bekommen, wenn sie Buße tun, als wenn sie einen eingeborenen, einzigen Sohn verloren haben. Das wird hier eigentlich ausgedrückt. Das muss also eine Wehklage sein, die ganz schlimm ist für das Volk Israel, aber das ist notwendig. Und genauso gut ist es notwendig, dass wir auch immer wieder neu, nicht nur einmal, sondern immer wieder über die Verfehlungen, die wir haben, Buße tun. Da wir auch Tränen darüber weinen können. Dass wir ihm bitten, Herr, hilf mir da, nimm du mir das bitte weg. Und wir dürfen ihm danken, dass er es tut. Er hat alles mitgenommen an das Kreuz. Er hat alles begradigt. Aber wir müssen es annehmen für uns ganz persönlich. Und das muss Israel auch ganz persönlich auch tun. Und dann heißt es in Jesaja, ach, dass du den Himmel zerrissest. Und ich habe eben schon gesagt, der Himmel wurde geöffnet, der wird nie wieder geschlossen. Steht nirgendwo, dass der Himmel noch einmal geschlossen wird, sondern wir haben immer einen offenen Himmel von diesem Zeitpunkt an. Das müssen wir ganz klar sehen. Und in dieser Situation kommt Jesus wieder, das, was eben auf Offenbarung 19 gelesen hat. Da kommt er wieder als der Sieger, als der Triumphator, als der, der eigentlich diesen Kampf aufnimmt. Und es wird ganz eindeutig gesagt, dass er den Kampf alleine aufnimmt. Und deswegen kommt er auch vom Bozra her mit einem roten Gewand, weil er schon die Kelter getreten hat, weil er schon Schlachten geschlagen hat. Bevor er überhaupt nach Jerusalem kommt, hat er diese Dinge schon bewältigt. Das müssen wir so sehen. Das ist also ganz wichtig, letztendlich zu sehen. Und dann wird diese Trinität des Satans geschnappt. Satan wird eingekerkert, gekettet und für 1000 Jahre eingebuchtet, muss man sagen. Er kann also nichts mehr tun, er kann keine Menschen mehr verführen in dieser Zeit. Und das Tier und der falsche Prophet, die werden ohne einen Gerichtsbeschluss sofort geschnappt und sie werden in den Feuersee geworfen. Sofort. Das hat einen ganz besonderen Sinn. Diese Trinität ist das oberste Gremium, möchte ich einmal sagen, die gegen den Herrn angehen. Und wenn diese drei weg sind, ist die oberste Führungsspitze weg. Und die ganzen Armeen, die sich aufgesammelt haben und die dagegen angehen, sind führerlos. Und deswegen werden sie sofort geschnappt in den Feuersee geschmissen. Ohne Wenn und ohne Aber. Das sind die Ersten, die in den Feuersee letztendlich auch landen werden. So sagt es eigentlich die Bibel. Und dann kommt die Schlacht eigentlich von Bozra, die dann über das Tal Josaphat bis nach Jerusalem geht. Auf einer Länge von etwa 300 Kilometer. Und da heißt es, abgekürzt, wer ist der, der von Edom kommt? Von Bozra in grellroten Kleidern, er, der prächtig ist in seinem Gewand, in der Fülle seiner Kraft. Warum ist rot an seinem Gewand und sind deine Kleider wie die eines Keltertreters? Ihr Saft spritzte an meine Kleider. Der Tag der Rache war in meinem Herzen und das Jahr der Vergeltung war gekommen. Das ist ein Ausdruck aus den Dingen, die Jesaja hier geschrieben hat. Wir können sehr viele Stellen in ähnlicher Form lesen, bestimmt 20 Stellen, die das ausführlich eigentlich sagen, dass er diese Kelter alleine treten wird. Und er wird diese Kelter treten alleine, ganz alleine. Da wird keiner, der mit ihm kommt, auch was in Offenbarung, die mit weißen Kleidern kommt, das ist die Gemeinde, die letztendlich mitkommt. Und auch Engelscharen werden dabei sein, denn sie werden ausgehen, alles zusammenzusuchen. Aber sie werden nicht eingreifen müssen. Ihre Kleider oder die Kleider der Gemeinde, die Kleider der Braut bleiben weiß. Aber das Kleid Jesu wird beschmutzt von dem Blut, von dem, wenn er ausgeht, diese großen Felder, die diese Menschen bringen, einfach werde sie alle erniedrigen. Und da heißt es ja auch, dass sie die ganzen Tiere gebeten werden, an diesem Mahl teilzunehmen. Und da kommen noch viele andere Dinge dazu, die ich auch jetzt gar nicht sagen könnte. Und dann wird er, wie gesagt, nach Jerusalem kommen. Und Jerusalem wird wirklich in allerhöchster Not sein. Da wird er seine Füße auf den Ölberg stellen. Und da werden die Israeliten dann Zuflucht finden. Also seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Und der Ölberg wird sich in seiner Mitte nach Osten, nach Westen spalten zu einem großen Tal. Und ihr werdet in dem Tal meiner Berge fliehen. Hier haben der Überrest, der in Israel in der Stadt geblieben ist, in Jerusalem, werden in diesem Tal Zuflucht haben. Das heißt, die Hälfte, die noch in Jerusalem geblieben sind, werden darin fliehen können und werden dort beschützt werden. Und dann kommt eigentlich das Schönste, nämlich der Sieger auf dem Ölberg. Ich wäre gerne mal nach Israel gefahren, hätte mir das angeguckt. Da habe ich noch nie keine Möglichkeit zu gehabt. Aber in dieser Stelle, was hier gesagt wird, bin ich dabei. Da ist es nämlich in Sacharja, dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Er wird seine Füße auf den Ölberg stellen mit allen Heiligen. Das heißt mit allen, die Jesus je geglaubt haben, die ihn angenommen haben. Sie werden dabei sein, auf dem Ölberg mit dem Herrn Jesus. Und werden sehen, wie der Rest der Israeliten, der Rest eben von Jerusalem in diesem Tal Zuflucht finden wird. Und dann kommen ein paar Dinge, die anschließend passieren. Denn wir lesen dann in der Bibel ganz klar und ganz deutlich, dass eine Zwischenzeit kommt, die wir meistens verschwiegen. Das sind nur 75 Tage. Aber diese Zwischenzeit ist absolut notwendig. Denn das Erste, was passiert in dieser Zwischenzeit, das ist die Zerstörung des Tempels. Und zwar mit all den Dingen, die da drin sind, mit dem Gräuel der Verwüstung, mit das angebetet wird, mit diesem Bild, das angebetet wird, das sprechen konnte. Diese Dinge werden alle vernichtet werden. Jesus zieht nicht in diesen Tempel ein. An keiner Stelle wird das gesagt. Dieser Tempel ist der Tempel des Antichristen, aber nicht der Tempel Jesu. Der Tempel, den Jesu benutzen wird, wie er aufgebaut wird, weiß ich nicht, aber der wird in Hesekiel beschrieben, ab Kapitel 40. Da sehen wir den neuen Tempel in dem neuen Jerusalem auf dieser Erde. Und dieser Tempel wird wahrscheinlich der Regierungssitz auf des Herrn Jesus sein. Zumindest ist er für ihn und vielleicht sogar durch ihn gemacht und konstruiert. Kann sein, dass er ganz schnell da hingestellt wird, ich weiß es nicht, wird auch nicht genau gesagt. Viele Dinge werden nicht genau gesagt, da können wir nur drüber ein wenig spekulieren, aber mehr auch nicht, das muss man so sehen. Und das Zweite, was dann passiert in dieser Zwischenzeit wahrscheinlich, ist das Gericht über die Nationen, über alle, die noch leben. Wird ein Gericht geben. Es sagt, Matthäus 25, könnt ihr das alle nachlesen, da werden die Schafe von den Böcken geteilt. Das Kriterium wird wahrscheinlich sein, wie wir die übrig geblieben mit Israel umgegangen sind. Wie wir ihnen die Treue gehalten haben. Haben wir ihnen geholfen oder haben wir mit Blüppel auch drüber geschlagen? Das werden Kriterien sein, ganz sicher. Das können wir so sehen. Und was noch in dieser Zeit geschieht, ist die Auferstehung der Heiligen aus dem alten Bund und die Heiligen aus der Trübsalzeit. Die werden auch in dieser Zeit, werden die auferweckt werden. Und diese Menschen gehören noch zur ersten Auferstehung. Das heißt, die also in den Genuss nicht nur des tausendjährigen Reiches, sondern auf der Ewigkeit kommen. Auch an verschiedenen Stellen, aber das ist eine andere Sache. Aber sie kommen in den Genuss. Das sind die, die errettet sind, die erlöst sind. Die Alten aus, die Heiligen aus dem alten Bund und aus der Trübsalzeit, die unter dem Altar waren und die dann noch die Kurve gekriegt haben, möchte ich mal sagen. Ja, und das Dritte ist eigentlich das Millennium. Da wird der Jesus der Herr der Herren, er wird der König der Könige sein und er wird sein tausendjähriges Friedensreich aufrichten mit der Hauptstadt Jerusalem. Er wird sein Volk Israel benutzen als Segensvolk für die ganze Welt, das muss man einfach sehen. Das ist der Auftrag, den sie eigentlich immer hatten. Aber dann wird dieser Auftrag durch Israel auch erfüllt werden, im tausendjährigen Reich. Dann haben sie Buße getan, dann sind sie wirklich dabei, dann gehören sie wirklich dazu, dann kann Gott sie als das Segensvolk gebrauchen, was vorher nicht unbedingt so der Fall war. Das muss man so sehen. Dann heißt es, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Ist der Name Jesus in deinem Leben einzig? Liebst du ihn? Er hat dich vor Grundlegung der Welt schon geliebt. Er ist an das Kreuz gegangen, hat deine Sünde, deine Schuld getragen. Und ich denke, dann dürfen wir ihn auch wieder lieben. Vielleicht auf eine ganz andere Art, wie hier auf der, wie man vielleicht den Partner liebt und die Kinder liebt, aber eine Liebe, die in Ewigkeit dauert. Er liebt uns und wir dürfen ihn lieben. Dann ist der Name Jesu einzigartig auch für uns. Und dieser ganze dritte Advent hat nur einen Zweck. das Ziel zu erreichen, die Inthronisierung Jesu Christi als den Herr der Herren, als den König der Könige, als den Regenten über diesen ganzen Erdkreis, nicht nur über Israel, sondern über diese ganze Erde. Das dürfen wir wirklich so sehen. Ja, und man sollte eigentlich glauben, die Menschen wären dann vernünftig geworden. Leider ist das nicht der Fall. Denn nach 1000 Jahren wird dieser Satan nochmal freigekommen, sagt uns die Bibel, für eine kurze Zeit. Und er wird es schaffen, noch einmal in einer ganz kurzen Zeit noch einmal eine ganze Menge zu rekrutieren, die bereit sind, gegen Israel und gegen Jerusalem aufzumarschieren. Auch das müssen wir sehen. Es wird der letzte Aufmarsch sein. Den können wir dann nachlesen in Offenbarung 20, Kapitel 7. Vielleicht soll ich das auch noch vorlesen. Und wenn die 1000 Jahre vollendet wird, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres, also jede Menge. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt also, diese Schlacht, da werden keine Kanonen schießen, da werden keine Gewehre abgeschossen, da werden keine Bomben geschmissen, sondern sobald die Aufstellung beendet ist vor Jerusalem, werden sie auf einen Schlag vernichtet werden mit Feuer. Das sagt die Bibel ganz klar, nicht durch Wasser wie bei der Sintflut, sondern eben durch Feuer. Und danach kommt das Endgericht aller nicht erretteten Menschen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ertrunken sind und von den Fischen gefressen worden sind. Ich weiß nicht, wie viele Menschen verbrannt sind. Und heute ist das ja gang und gäbe, wenn jemand stirbt, man lässt ihn möglichst verbrennen, dass man zu Asche wird. Ich weiß nicht, wie viele Menschen atomisiert worden sind. In den Kriegen, die noch vielleicht noch auf uns zukommen. Aber eins weiß ich. Gott wird alle diese Moleküle zusammenfinden. Er wird alle Menschen vor dieses Gericht stellen, die dahin gehören. Die Jesus nicht angenommen haben, werden alle vor diesem Gericht erscheinen, vor dem großen weißen Thron. Und sie werden alle gerichtet werden, das wird ausdrücklich betont, nach den Werken, die sie getan haben. Das Gericht wird unterschiedlich sein. Aber sie werden alle in dem Schwefelsee landen, der mit Feuer brennt. Alle. Sie werden unterschiedlich gequält werden wahrscheinlich, das muss man einfach so sehen. Aber wisst ihr, die Bibel zeigt uns immer, und das ist das Schöne, nicht nur das düstere Bild, das ich heute ziemlich stark gemalt habe, sondern er zeigt uns auch den Ausweg. Deswegen ist der Jesus zum ersten Advent auf diese Erde gekommen, weil der Menschen sagt, dass wir durch den Glauben an den Jesus mit dieser Sache nichts zu tun haben. Und wir können auf dieser Erde frei entscheiden, das ist die Entscheidung, die jeder Mensch hat. Wo wollen wir die Ewigkeit verbringen? Jeder Mensch hat eine ewige Existenz. Da geht keiner verloren. Egal, wie er umgekommen ist, spielt keine Rolle. Da geht keiner verloren. Aber er muss sich entscheiden, wo er die Ewigkeit verbringt. Ist mir das eigentlich alles egal oder bin ich dagegen? Da muss ich wissen, ich werde von Ewigkeit zu Ewigkeit im Feuersee sein. Immer. Immer Qual erleiden. Es ist eine Tortur, die ich mir nicht vorstellen kann. Oder wir finden uns an den Herrn Jesus, bringen ihm unser Leben, bitten ihn, mir zu vergeben, da wo ich falsch liege, mir zu helfen, den richtigen Weg zu gehen. Und ich darf in der Ewigkeit bei ihm sein, im Paradies. Das Paradies wird uns gezeigt. Die letzten beiden Kapitel der Offenbarung zeigen uns ganz deutlich, was uns erwartet. Da werden die Straßen aus Gold sein, da latschen wir drüber. Versteht ihr? Das wird so herrlich sein, wie wir uns das nicht vorstellen können. Geht nicht, das vorzustellen. Das sind nur Bilder, die uns eben der Apostel Johannes vorgestellt hat, wie wir sie überhaupt nur verstehen können. Aber das wird noch viel schöner sein. Und das ist die Wahl, die jeder Mensch hat. Entweder im Feuersee oder im Himmel. In der ewigen Herrlichkeit oder in dem ewigen Verlorensein. Entweder dabei sein oder verloren sein. Für alle Zeit. Das ist die Konsequenz, die wir einfach haben. Und da heißt es in 1. Johannes 5, wer den Sohn hat, hat das Leben. Das wirkliche Leben, das sich lohnt. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Kein Zwischentöne. Ganz klar, entweder oder. Und diese Entscheidung muss jeder Mensch für sich fällen. Der Zweck dieses dritten oder dieses vierten Advents ist einfach die Erfüllung aller alttestamentlichen und neutestamentlichen Prophetie. Und das sind hunderte von Prophetien. Ist die Israel-Sammlung nach Amos Kapitel 9, die Bekehrung und die Rettung Israels. Israel ist immer sein Volk gewesen. Man hat versucht, die Gemeinde manchmal dahin zu stellen. Das stimmt nicht. Israel ist immer sein Volk gewesen. Auch heute noch. Die Wiederherstellung des Bund Davids, wenn er wiederkommt, die Zerstörung aller politischen, aller wirtschaftlichen Systeme, die wir haben, auch aller religiösen Systeme, wird alles vergehen. Gericht über die Nationen, aber auch die Teilnahme an den Segnungen im tausendjährigen Reich. Das wird uns auch vorgestellt. Für die Nationen, die Buße tun, für die Menschen, die Buße tun. Die Ewigkeit ist in Offenbarung 21 und 22 der neue Himmel und die neue Erde. Diese Erde wird absolut vergehen, da bleibt nichts von übrig. Aber es wird einen neuen Himmel und einen neuen Erde geben. Und wenn wir in diesen neuen Himmel kommen, dann können wir uns froh und glücklich schätzen, heute schon dabei zu sein. Ich möchte hier auch meinen Amen sagen, heute haben wir ja noch die Wahl. Wir wissen nicht, wie lange wir diese Wahl noch haben, denn die Zeit geht dem Ende entgegen. Amen.